auch wenn 90% oder 99% im Leben vielleicht nicht schön sind, sind aber rein statistisch noch 10% oder zumindest 1% schön.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute nicht, wie sonst gewohnt, aus unserem Studio in Stuttgart, sondern wir sind beim Hoffnungsfestival in Karlsruhe auf der Zeltbühne. Und da sind Menschen hier. Ah. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Samuel Koch ist bei uns. Es ist großartig, dass du da bist, Samuel.
Ja, gleichfalls. Danke. Hi.
Samuel, du bist so vieles. Du bist Schauspieler, Autor, Redner. Du bist Mutmacher, Stehaufmensch, wie es auf einem Buchtitel heißt. Du bist aber zugleich, was heißt aber, Ehemann, Bruder, einfach Mensch. Was bist du denn hauptsächlich?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, wenn du das so aufzählst. Also gerade heute an diesem Festival, in diesem Podcast mit dir, fühle ich mich ganz gut platziert als Hoffnungsmensch. Aber das muss man ja fast sagen, gebe ich.
Aber bist du auch?
Ich kann mich damit auch sehr gut identifizieren, sonst hätte ich ja nicht guten Gewissens zusagen können, hier dabei zu sein. Aber ja, ich weiß nicht, was man tatsächlich ist. Als erstes, wenn man geboren wird oder vielleicht sogar noch davor, ist so die einzige Etikette, was man geleistet hat. Ja, in meinem Fall, in meinem Geschlecht war es Sohn sein oder andere sind Tochter. Und das, glaube ich, wird man auch gar nicht mehr los.
Und wir bleiben heißt, Kinder unserer Eltern.
Das meinte ich, ja. Und ich bin vor allem auch Kind. Und das bleibe ich.
Du bist jetzt nach München gezogen. Ne? Bist gerade in München unterwegs.
Ja.
Du lebst auch dort. Tatsächlich so, ne? Du bist in die weiß-blaue Region gezogen.
Ja, das ist...
Das schockiert manche in Karlsruhe wahrscheinlich, aber...
Soll es tatsächlich geben, na, wo man lebt, ist ja nochmal was anderes als da, wo man wohnt. Aber ja, ich bin vor gut einem Monat, knapp einem Monat dahin gezogen, aber war natürlich, oder was heißt natürlich leider, die wenigste Zeit auch dort. Die habe ich woanders gelebt oder verlebt. Aber ja, seit kurzem bin ich theoretisch auf dem Papier Münchner.
Okay, theoretisch auf dem Papier. Ich habe gehört, dass du ein nächstes Stück planst. Vielleicht musst du mich korrigieren. Du spielst den Ex-Koch von Wladimir Putin in einem nächsten Stück. Stimmt das?
Wo hast du das denn hergehört?
Sag einfach, ob es stimmt oder nicht.
Naja, das ist witzig, weil ich glaube, die offizielle Pressemitteilung ist noch nicht raus. Und wenn wir jetzt unter uns wären, wie ich eigentlich dachte, so kenne ich normalerweise Podcast, dann könnten wir, aber hier, wir sind
völlig unter uns.
Was soll das? Ja, wir sind ja ganz unter uns. die Münchner Klammerspiele machen da immer so ein großes Geheimnis draus und machen dann so eine offizielle Pressemitteilung. Aber wenn wir jetzt hier unter uns sind und kann ich das dir ja sagen, ja, in der Tat, das nächste Stück, manche kennen den Kollegen, der die Wagner-Gruppe, die Söldner-Gruppe angeführt hat, Prigozhin, der ursprünglich angefangen hat mit so einem Catering-Unternehmen und der Koch war von Wladimir Putin, jetzt haha, Samuel Koch spielt den Koch von Putin. Und die Premiere ist erst am 4. Oktober, aber was ist heute für ein Tag? Naja, jetzt am Montag beginnen die Proben. Wir hatten okay. 3 Monate Proben und es gibt viel zu essen auf der Bühne. Ich spiele ja den Koch. Wir essen zusammen mit dem Publikum auf der Bühne und ich habe extra eine Rampe mit meinem Hotdog-Wagen. Kommt gern vorbei. Und
cool.
Wir verschränken es aber mit dem Literaturklassiker von Schillers Wallenstein. Da gibt es viele Parallelen. Der Anführer der Söldnergruppe im 30-jährigen Krieg, Wallenstein, mit dem Anführer der Söldnergruppe, der Putin putschen wollte.
Okay, es klingt aber spannend. Schiller und Putin und das alles auf der Bühne mit Samuel Koch.
Und im Hotdogwagen. Ja.
Und im Hotdogwagen, das wird gut. So, sag mal, zu diesem Podcast gehört so eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, so eine Schnellfragerunde.
Ja.
Ich gebe dir 2 Alternativen, du entscheidest dich für eine.
Ja, grauenvoll.
Ich
habe damit gerechnet, so schnell entscheiden, das ist, ich warne dich.
Du kannst auch eine dritte dazulegen. Es ist nicht alles super tiefsinnig,
aha,
aber mir macht Spaß. Die erste Alternative, so zum Warmwerden. Gurke oder Tomate?
Gurke.
Ich frage nicht, warum. Zweites, Spätzle oder Knödel?
Spätzle.
Yes. Den Test schon mal bestanden? Papst oder Präsident?
Papst.
Ambitionen?
Naja, siehst du, das fällt mir jetzt bei Tomate und Gurke fällt es mir schwer, weil Tomate schmeckt einfach nach nichts, erschließt sich mir der Sinn nicht so wirklich. Aber bei Papst oder Präsident ist ja so wenig ausdifferenziert, weil es gibt ja so viele verschiedene Präsidenten und auch so in verschiedenen Bereichen Präsidenten. Ja. Deswegen. Und Papst ist relativ deutlich.
Gibt es eigentlich nicht so viele.
Ja, eben. Deswegen habe ich jetzt mal so assoziativ.
Ach, lass es uns nicht weiter vertiefen.
Okay, danke.
Ich frage mal. Das wäre es nicht wert. Festland oder Insel?
Oh, das ist eine schöne Frage. Aber ich sage Insel.
Du warst schon auf Hawaii dieses Jahr.
Ja, ich war schon. Man sagt, glaube ich, ja, habe ich es jetzt richtig gelernt, in Hawaii. Auch Hawaii.
Okay.
Ja.
Man sagt in Hawaii?
Ja, ich glaube, weil, ach du meine Güte, das habe ich die ganze Zeit, die ich da war, nicht richtig kapiert. Aber man sagt in Hawaii, ja.
Mir wäre es jetzt egal, ob auf oder in, Hauptsache dort.
Ja. Ja, Karlsruhe ist auch ganz nett.
Stimmt, ja. Warum oder wozu?
Wozu?
Mehr die Sache mit dem Sinn und mit dem Zweck als die mit dem Grund.
Naja, das ist ja immer, ich will da keine Terminologienreiterei betreiben, aber für mich aktuell, vielleicht ist morgen anders, vielleicht war es gestern anders, war jetzt in diesem Moment das Wozu etwas mehr in die Zukunft gerichtet und ein Warum eher so in die Vergangenheit, und gerade würde ich eher gerne in die Zukunft schauen und Wozu sagen.
Ich finde übrigens, das hat was mit Hoffnungsmenschsein auch zu tun.
Ja, so könnten wir es auch überinterpretieren, das stimmt.
Ja. Wir kommen vielleicht noch dazu. Samuel, du hast eine Arbeit geschrieben. Das steht sogar bei Wikipedia, Abschlussarbeit.
Ich glaube nichts, was bei Wikipedia steht.
Ja, jetzt, ich frage nach, da steht die Entdeckung des Schönen in der Reduktion. Abschlussarbeit einer Schauspielprüfung. Die Entdeckung des Schönen. Was ist schön?
Oh, das würde, glaube ich, die Sendezeit selbst deines Podcasts sprengen, aber... so eine sehr Plattitüden-Antwort ist natürlich eine Ansichtssache und würde aber, witzig, ich habe gerade, weil ich an dieser Rehabilitationsmesse war, in einem Hotel gepennt, und das hat einen Altbau und einen Neubau, und der Altbau ist über 100 Jahre alt und den fand ich extrem schön und konnte nicht verstehen, warum der Neubau, wieso man das macht, das so hässlich zu gestalten, und gleichzeitig würde wahrscheinlich jemand anders sagen, ja, aber der Neubau ist schön und der Altbau ist hässlich. Was ist schön? Also ich finde, Wahrheit ist schön. Ich finde, Freundlichkeit ist schön. Ich finde, Frieden ist schön. Ich finde, Gerechtigkeit ist schön. Ich finde, Glauben schön. Und dann könnte man schon anfangen zu diskutieren. Ist Zweifel jetzt hässlich und schlecht? Und was ist schlecht? Und schlecht ist nicht nur das Gegenteil von gut, aber warte, ich drifte ab. Es ist so eine krass allgemein gestellte Frage. Was ist schön? Ich musste mir neulich für ein Stück ein Schnorris wachsen lassen und ganz viele fanden es ganz schön. Und
was ist ein Schnorris?
Achso, wie sagt man hier in Karlsruhe? Ein Schnäuzer.
Also Schnurrbart, ja.
Schnurrbart.
Ich wollte nur übersetzen.
Achso, ja, danke dir. Also, und ich weiß nicht, plötzlich, ich war ganz schockiert, dass manche Menschen das schön fanden und die waren nicht blind.
Ja, ehrlich, Schnurrbart wieder im Trend, stelle ich fest, mit gewissem Entsetzen. Das ist so das alte Tom Selleck-Phänomen aus den 80er Jahren.
Und deswegen kann man, glaube ich, über Schönheit schon streiten, aber verschiedene,
ich sehe gerade keine Schnurrbartträger im Publikum, aber...
Keine Schnurrbartträgerinnen.
Alle, die ich sehe, doch, ich entdecke doch welche. Ihr seht ganz nett aus. So, jetzt haben wir das wieder eingerenkt. Ja. Aber die Frage ist, klar, über Schönheit kann man streiten. Du hast jetzt gesagt, aber hast Wahrheit erwähnt. Im Mittelalter sagte man, Schönheit sei der Glanz der Wahrheit.
Oh, schön.
Das finde ich eine schöne Formulierung.
Ja, das war zum Beispiel ein schöner Satz.
Und wie entdecken wir das Schöne in einem Leben, das nicht nur schön ist. Du hast gerade gesagt, du warst auf einer Messe hier in Karlsruhe, die gerade läuft. Rehabilitationsmesse, wo es vor allem um Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen geht, Rollstühle und so hast du ein bisschen erwähnt und du warst ein bisschen schockiert von dem, was du da auf, was dir da begegnet ist.
Ja, ich war.
Jetzt sind wir auf einem Festival.
Ja.
Die Sonne scheint und das gehört ja so zum Leben dazu und nicht alles ist schön im Leben. In deinem Leben nicht, in vielen Leben nicht. Wie entdecken wir das Schöne und wie bewahren wir es?
Ah, ja, das sind heftige Fragen, die du mir hier stellst. Ich spreche denkend oder denke sprechend, weil ich gerade noch voll bin. Ich bin direkt von der Messe dorthin und weiß nicht, ob die jemand kennt, die gerade läuft, die Rehab-Messe. Und da sind halt alle Arten von Diagnosen. Also natürlich viele Menschen im Rollstuhl, die schon ihr ganzes Leben lang im Rollstuhl sitzen mit unterschiedlichsten Diagnosen. ALS-Patienten, MS-Patienten, Spina, Bifida, die alle Arten von Epilepsie und die würde ich schon sagen, Familien, die komplett am Limit sind und die mit Sicherheit nicht sagen würden, dass ihr Leben schön ist. Und hast du die Diplomarbeit angesprochen, Entdeckung des Schönen in der Reduktion. Ich finde, bei allen Suchen nach Schönem ist auch wichtig, dass man auch das vermeintlich, sage ich jetzt bewusst so hässliche, schmerzhafte, schwere, erstmal nicht leugnet, sondern auch sieht und erkennt und auch, also bei mir war es jetzt so, ich habe gerade eben noch mit einer alleinerziehenden Mama da Kontakt gehabt, die ihren schwerst mehrfachen behinderten Sohn auch pflegt und das ist irgendwie hart mit anzusehen. Ich kenne mich noch nicht so aus, aber Erziehung ist ja schon als solches nicht so einfach, aber dann mit solchen Diagnosen noch weniger und ich kann dann manchmal in den Augen, ist der Schmerz so sichtbar, dass ich ihn fast selbst spüren kann und den kann man auch nicht leugnen und dann aber irgendwann nebst allem Schmerz und nebst aller Trauer, auch wenn 90% oder 99% im Leben vielleicht nicht schön sind, sind aber rein statistisch noch 10% oder zumindest 1% schön und dann, wie gesagt, ohne Leugnung des Dämlichen im Leben auch hinzuschauen auf die wenigen Prozent, die vielleicht noch schön sind und für die man dankbar sein kann, dass danach überhaupt der Wahrnehmung des Guten kann dann auch die Dankbarkeit stehen und das kann dann schön sein, finde ich. Und vielleicht sogar ist das noch schönere Schönheit, wenn man trotz allem Schmerz ein Lächeln auf dem Gesicht haben kann und trotz allem Unschönen im Leben also es ist manchmal mein kleinster gemeinsamer oder mein kleinster möglicher Lobpreis, einfach nur trotzdem zu lächeln. Das finde ich dann fast schöner, als wenn sowieso alles happy, clappy, super Sonnenschein mäßig läuft. Dann ist es vielleicht leicht, Schönheit zu sehen, aber in dem Leid und in dem Schmerz schöne Momente zu haben, schöne Begegnungen, dankbar zu sein für die Mutter, die so eine Liebe hat, für die Familie, für die Freunde, für Menschen, die trotz aller Tristesse und Ohnmacht und Trostlosem im Leben schaffen, Hoffnung zu finden und die zu verbreiten, so wie es hier auf dem Festival stattfindet, so wie es in deinem Podcast stattfindet. Das ist für mich noch schönere Schönheit. Mhm.
Wahrscheinlich ist gerade dieses trotzdem zu entdecken, das du gerade so beschrieben hast, trotzdem noch etwas, was wertvoll ist, was gut ist, was schön ist, etwas, wofür du auch stehst. Ich meine, seit Dezember 2010 war dein Unfall bei Wetten, dass. Damit bist du zu einer Figur in der deutschen Mediengeschichte geworden und dieses Datum ist ein Datum deines Lebens. Und dann hast du mehrere Bücher geschrieben, das Buch Steh auf, Mensch zum Beispiel, Zwei Leben. Wie geht es dir? Du guckst jetzt zurück, es sind 15 Jahre her. Du hast 23 Jahre vorher gelebt, jetzt 15 Jahre danach. Es ist immer noch mehr, was vorher war.
Ja, noch.
Noch, aber genau, das verändert sich. Spürst du manchmal so eine Müdigkeit, immer dafür auch stehen zu sollen, für die Entdeckung des Trotzdem? Für das Aufstehen, für dieses Mutmachen, so manchmal dessen müde?
Ja, also ich glaube, ich kann dessen gar nicht so müde werden, weil ich es auch nicht so sehe. Du hast vorhin auch schon bei der ausführlichen Vorstellung diesen Begriff des Mutmachers erwähnt. Den Titel zum Beispiel, den ziehe ich mir nicht an. Deswegen kann ich dessen auch nicht müde werden. Jetzt bin ich halt entschuldigt, bitte, einfach noch voll der Eindrücke dieser Rehabilitationsmesse, wo halt all die Kranken und Gelähmten und Blinden und Versehrten unterwegs waren. Und vielleicht eine kurze Anekdote, die mir so gezeigt hat, dass ich auch keinen Mut machen kann. Ich habe Leon besucht auf seiner Intensivstation. Klassiker, das Trampolin im Garten, Doppelsalto, Genick gebrochen, ja, so hochgelähmt wie ich. An der Beatmungsmaschine, 16 Jahre alt. Und ich habe ihn besucht, natürlich nur, weil er das wollte. Ich frage immer, dass die Patienten das selber wollen, nicht nur, weil die Eltern das wünschen. Und er wollte nicht mehr leben, hat gesagt, er kann so nicht weiterleben. Sport war immer sein Ding. Und ich habe gesagt, du, Leon, du kennst mich und kennst auch meinen Werdegang. Ich bin nicht so gut im Wetten, aber ich wette, dass, wenn du jetzt diese Reha durchstehst, dann werden wir schon wieder was finden, wo du auch Freude an Bewegung findest. Und ich habe schon Mittel und Wege, wie wir zum Beispiel wieder paragliden können. Versprich mir, bevor du jetzt Schluss machst, und leider auch in Deutschland, so wusste ich es auch von der Chefärztin in dieser Klinik, die ermöglichen auch den Menschen diese Wünsche, ob legal oder nicht. Und habe gesagt, bitte steh das durch, ruf mich an, bevor du es dir anders überlegst. Und dann verspreche ich dir, gehen wir zum Beispiel wieder paragliden. Und Leon hat die Reha durchgestanden, ist wieder zur Schule gegangen, hat sein Abitur gemacht, kam zwar weg von der Beatmung, ist immer noch tracheotomiert, also hat immer noch so ein Tracheostoma in der Luftröhre, aber ist super fit und in allen technischen Angelegenheiten berät er eigentlich mich und sagt mir, welche neuesten Technologien an Augensteuerung und dergleichen mehr es gibt. Und jetzt ein Pendant-Fall dazu, der Tobi von der Straßenbahn angefahren, auch gleiche Höhe, Querschnitt, auch beatmet, habe ich auch auf der Intensivstation besucht. Und aus der guten Erfahrung mit Leon habe ich die gleiche schlechte Wette abgeschlossen, gesagt, komm, wir schaffen das. Er hat auch Bundesligasport betrieben, ich wusste, es ist ihm auch wichtig. Und er habe ich schon früh Zwerchfellaktivität gesehen. Wir konnten dann mit unserem Verein schaffen, ihn zu verlegen in eine andere Klinik, um ihn ganz von der Beatmung loszubekommen. Und einige Jahre später erhielt ich dann den Anruf von der Freundin, dass er das Datum schon festgelegt hat, an dem er sich das Leben nehmen möchte, das dann auch durchgezogen hat. Und ja, ist noch einiges dazwischen gegangen. Die Ärztin hat sich dann doch anders überlegt und dann ein Polizeieinsatz. Und dann hat die Mutter ihm aber geholfen, seinen Wunsch durchzusetzen. Und warum ich das erzähle, ist, ich habe versucht, Mut zu machen und habe versucht zu ermutigen und habe festgestellt, ich kann es nicht machen. Ich kann den Mut nicht für andere machen. Ich kann mutig sein und in meinem Mikrokosmos mutig vorangehen und andere versuchen zu inspirieren, aber den Mut muss man schlussendlich dann doch selbst aufbringen und sich in seinem Leben für ein Ja entscheiden oder zumindest für ein Vielleicht entscheiden, weiterzuleben. Das kann ich nicht machen, deswegen weiß ich, diese Mutmacher-Etikette ist nur bedingt zutreffend. Ich kann für mich mutig sein und kann sagen, ja, das Leben geht aus meiner Erfahrung weiter, als man denkt. Aber schlussendlich muss jeder jeden Morgen selbst aufstehen und seine Klamotten selbst anziehen oder zumindest den Mut haben, um Hilfe zu bitten.
Ich glaube, du bist es de facto für viele und du kannst es zugleich trotzdem nicht machen, weil es nicht verfügbar ist. Es verbindet vielleicht auch den Mut mit dem Glauben. Den kann man auch nicht machen, dass jemand anderes Vertrauen fasst. Aber es gehört auch das Probieren dazu, das Wagen, irgendwie einzusteigen. Du bist ein Sportler, immer gewesen und bist es eigentlich noch. Sag mal, was würdest du sagen, wie viel Kämpfen gehört dazu? Wie viel Disziplin? Wie viel nicht aufgeben, um weiterzugehen. Also Reha und all das, was du, auch was jetzt zu deinem Leben gehört, das hat ja auch was mit Kämpfen zu tun. Und das hast du vorher schon gemacht, ja. Du warst im Turner und hast immer auch, ein Training tut auch weh. Also Training verursacht Schmerzen. Würdest du sagen, das gehört auch zu einem guten Leben dazu, dass man trainieren und kämpfen muss?
Ach ja, das siehst du. Da sind wir mit dir am Punkt. Da bin ich schon wieder das Gegenteil von einem Mutmacher. Weil es jetzt nicht so mutmachend, was ich zu sagen habe, weil ich es bestätigen würde, deine Vermutung. Mhm. Ich würde schon sagen, dass das Leben in Kampf ist, zumindest so habe ich es in meinem Leben erfahren und die Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte, war es nicht anders. Also gesegnet und Gratulation an all diejenigen, bei denen das Leben kein Kampf ist. Aber ich würde sagen, ja, das hat mich viel mit diesem Begriff der Schwerelosigkeit beschäftigt und so meine These ist, dass man wirklich Schwerelosigkeit oder schwerelos nur wirklich dann sein kann und Leichtigkeit empfinden, wenn man einmal der Schwere auch ins Gesicht geschaut hat und die Schwere auch überwunden hat oder durch die Schwere durchgegangen ist, um dann Leichtigkeit zu empfinden. Und also ich habe noch keinen Menschen erlebt, der gesagt hat, in meinem Leben war einfach alles immer nur einfach und leicht und happy clappy Sonnenschein.
Du hast dazu auch ein Buch geschrieben,
ja.
Schwerelos. Jetzt frage ich nochmal, so wie vorher mit dem Schönen auch, ein bisschen so ganz global und vielleicht ein bisschen platt, aber auch elementar. Wie wird man das Schwere los? Wie sieht dieser Weg aus? Ist schon klar, dass es nicht auf Rezept und mit Fingerschnipsen geht.
Ja.
Aber so ein bisschen, wie wird man es ein bisschen los?
Ja, ich kann nur einige Dinge nennen, weil es gibt natürlich, in diesem Buch habe ich sie als Schwerkräfte bezeichnet, es gibt natürlich mannigfaltige Schwerkräfte, die einen runterziehen und fertig machen und sitzen hier so viele meist nette Leute und ich kann ja auch hier, gibt's so viele Menschen, wie sie hier sitzen, haben sie so unterschiedliche Lebensrealitäten und die einen sind unsicher, die anderen haben Angst, die anderen sind ungeduldig, die anderen sind antriebslos und der nächste tut sich schwer zu vergeben und der nächste tut sich schwer alleine zu sein, der andere tut sich schwer, unter Menschen zu sein. Und so unterschiedlich diese Sorgen und Schwerkräfte, die uns runterziehen, sind, so unterschiedlich sind dann aber auch, so habe ich es dann im Buch genannt, die Abwehrkräfte gegen diese Schwerkräfte. Und ich denke, eine Sache haben wir schon gestreift, neben der Akzeptanz des Schweren, dann auch irgendwann da nicht stecken zu bleiben. Und ich merke es an mir selbst, wenn ich nur an mir runtergucke, dann ist das über kurz oder lang ein ganz schönes Trauerspiel. Und wenn ich mich nur um mich selbst drehe, dann komme ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht voran. Und dann irgendwann den Mut, die Kraft aufzubringen, auch mal wegzuschauen von sich hin zu anderen. Auch da im wahrsten Sinne des Wortes den Horizont zu erweitern, um dann nach der Wahrnehmung des hoffentlich auch noch Guten wieder zur Dankbarkeit zu kommen, um eine Sache zu erwähnen. Jetzt habe ich, glaube ich, kurz was gesagt. Manche tun sich schwer zu vergeben. Eins der wichtigsten Werkzeuge, finde ich, im Leben ist vergeben und verzeihen. Manche müssen sich selbst vergeben und verzeihen, vor allem aber auch den Menschen, weil wir sind einfach, und ohne dass ich jetzt hier die Menschen kenne, die ich hier sehe, tut mir leid, wenn ich das so sage, bin ich relativ sicher, dass hier kaum einer ist, der ohne Fehler ist und der perfekt ist. Also meldet euch gerne, wenn ich euch Unrecht tue, dann können wir nochmal drüber, ach, da ist einer, da ist ein Perfekter. Das ist ja immer. Da können wir nachher mal sprechen, wir müssen von dir lernen. Und das ist aber auch so beruhigend. Also wenn man mit diesem Bewusstsein durchs Leben geht, hier ist keiner, der ohne Fehler ist und wieder was nicht mutmachendes, siehste. Ich mag sehr dieses Bibelzitat, wer sich auf Menschen verlässt, ist verlassen. Das hilft mir schon mit so einer Vorschussvergebung, so einer prophylaktischen Vorschussvergebung durchs Leben zu gehen.
Anderen Menschen gegenüber,
ja,
oder dir selbst gegenüber,
ja,
beides.
Ja, also an mich habe ich schon höhere Ansprüche als an andere, aber vor allem anderen Menschen gegenüber. Weil wenn man nicht vergibt, ist man selbst derjenige, der die Last schleppt. Und ich bin dann immer, es klingt auch so nach einer Plattitüde, hurt people, aber verletzte Menschen verletzen Menschen und auch die Verletzung in dem Menschen zu erkennen, warum er jetzt verletzt.
Aber sag mal, lass mich da nochmal kurz nachhaken. Also
ja,
mit Vergebung, ich verstehe das, kann dem folgen und trotzdem sehe ich auch, dass es Erfahrungen gibt, die so schwerwiegend sind, wo man sagen kann, ich versuche das irgendwie einzuordnen. Wenn jemand Gewalt erlebt hat, Übergriffe erlebt hat, das, was wir Missbrauch nennen, erlebt hat und dann sagen soll, ich vergebe. Das kann man vielleicht sogar wollen, aber sagen, ich schaffe das nicht.
Ja.
Und eigentlich, ich will es auch nicht.
Ja.
Weil das so schwer ist. So, wie, weißt du, kann man das üben? Kann man dem die Schwere ein Stück weit zumindest nehmen?
Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe dieses Steh-auf-Mensch-Buch zusammen mit dem Neurobiologen und Hirnforscher Gerald Hüther geschrieben oder seine Unterstützung. Er sagte auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er hat ein Buch über Würde geschrieben. Mhm. Und man kann, oder seine These ist, die Würde kann nicht verletzt werden, wenn man sich seiner Würde bewusst ist. Und das finde ich so eine ähnlich steile These, gerade in Missbrauchsfällen. Mhm. Sagt das mal eine Missbrauchsopfer. Und ich würde sagen, die Würde wird ständig überall angetastet, gerade in diesen harten Fällen, die du erwähnst. Und ich glaube, es steckt schon in dem Wort Vergebung. Man kann auch nichts vergeben oder geben, was man nicht hat. Und ich glaube, in allererster Linie muss man bereit sein, Vergebung auch zu empfangen und zu wissen, dass ich auch Vergebung brauche und um sie dann überhaupt anderen zuteil werden zu lassen. Und ich habe jetzt nicht ganz bewusst mit eins dieser schwersten Themen gewählt, aber ich finde, es ist eins von den schwersten Dingen überhaupt, in manchen Fällen zu vergeben. Kann man es üben, fragst du? Das meine ich mit, man kann schon mit Vorschussvergebung durchs Leben gehen, aber ich glaube, es ist im Letzten dann Gnade. Ich finde immer sehr berührend und bezeichnend, wie Corrie ten Boom dem Nazi-Aufseher vergeben hat, der ihre ganze Familie abgeschlachtet hatte. Und sie hat tatsächlich widerwillig ihm die Hand entgegengedrückt, weil er um Vergebung gebeten hat. Und sie sah vor sich so bildlich, wie ihre Schwester qualvoll unter ihm gestorben ist. Und sie sagte, sie hat ihm widerwillig, weil du sagst, selbst wenn man es nicht will, zu vergeben, die Hand entgegengestreckt. Und dann erst kam so ein Strom des Friedens über sie in diesem widerwilligen Akt. Und da muss ich an den Philipperbrief denken, Gott wirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen, selbst wenn wir manchmal nicht wollen. Und das finde ich zumindest ermutigend, dass wenn Corrie ten Boom dem Nazi-Aufseher vergeben kann, der ihre Familie vergast hat und getötet hat, dann sollte ich doch zumindest versuchen, dem Intendant, dem Arbeitgeber, der Mama, dem Papa oder wem auch immer zu vergeben.
Zeigt, dass es ein bisschen etwas ist, was über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgeht.
Da bin ich sicher, ja.
Ja. Sag mal, zu diesem Podcast gehört, so gegen Ende, eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose.
Ich wollte noch die anderen 20 Abwehrkräfte gegen Schwerkräfte aufzählen.
Ja, wir
haben erst Vergebung und Dankbarkeit.
Ja. Es gibt ja ein Buch, das man lesen kann von dir, ne? Darauf sei verwiesen.
Das war eine schöne Schleichwerbung.
Ja, gern geschehen. Zu diesem Podcast gehört dazu, dass wir aus diesem schönen Glas, das hier zwischen uns steht, wo lauter bunte Lose drin sind, ein Los ziehen. Wenn du mir sagst, welche Farbe, dann würde ich eines für dich ziehen und vorlesen.
Ich nehme das etwas dunkler Blaue.
Das dunkler Blaue, das hier?
Nee, das andere.
Du machst es mir schwer, da komme ich jetzt gar nicht hin.
Ja, das Leben ist schwer, weißt
ja,
du.
Ja, Schwerkräfte, hier, das da.
Das da habe ich ja im Blick gehabt, ja.
Ja, soll ich das jetzt glauben? Ich lese dir es vor, da steht irgendein Zitat drauf, ich weiß nicht was. Es hat irgendwas mit Hoffnung zu tun und es kann ein Zitat sein, aus der Bibel irgendein Philosophenwort oder aber auch ein Glückswegswort oder so. Du kommentierst es einfach, okay?
Ich kommentiere es.
Du kommentierst?
Muss man immer alles
vor?
Kommentieren.
Ja. Ach, das ist ja... Nee, ich muss noch vorlesen. Da steht, Hoffen ist hoffnungslos. Von Reinhard Sprenger, deutscher Autor. Ich habe nichts von ihm gelesen. Hoffen ist hoffnungslos.
Du meine Güte.
So ein Widerspruch hier zu unserem Podcast.
Hätte ich das andere Blaue besser genommen.
Ja.
Hoffen. Ja, Reinhard Sprenger, kennst du den?
Nee, ich kenne ihn nicht.
Ist der hier irgendwo?
Vielleicht, Ist er hier? Hat er womöglich einen Schnurrbart oder so? Man weiß es nicht.
Wahrscheinlich, aber. Ja. Den sollten wir mal befragen, was es damit auf sich hat. Hoffen ist hoffnungslos. Naja, klar, wenn man sich in der Welt umschaut, ist es naheliegend und ist es einfach, finde ich, trostlos und hoffnungslos zu sein, weil was sollen wir machen gegen all diese Themen wie Terror und Krieg und dass wir wissentlich unsere Erde zerstören und nichts dran ändern. Hoffen ist hoffnungslos. Auf jeden Fall ist hoffnungslos sein einfach und leicht und auch fast eine logische Konsequenz bei all dem, was uns umgibt. Und damit ist es für mich auch was, alle Dinge, die einfach sind, sollten eher diejenigen machen, die nicht so stark sind. Also es ist eher was Leichteres.
Ich finde das einen starken Satz von dir. Dass du sagst, hoffnungslos zu sein, das ist easy. Dass zu hoffen nicht das Leichte ist, sondern eher auch einen Anspruch hat an diese Welt, an sich selber und vielleicht auch an Gott, dass er Dinge doch gut macht, damit zu rechnen, ist was Stärkeres, oder?
Würde ich so vervollständigen, ja. Sehe ich auch so. Also das ist eher was für Stärkere.
Dann würde ich sagen, lass uns stark sein.
Ja, gerne, gerne. Und das wiederum können ja auch diejenigen besser, die viel Schweres um sich herum haben und viel Hoffnungslosigkeit. Können wir nicht noch einen Zettel ziehen?
Nee, wir kommen so langsam schon auf die Schlussgerade. Wer weiß, was dann kommt, weißt du?
Also, ja.
Sag mal, deine Hoffnung hat auch etwas mit deinem Glauben zu tun.
Ja.
Jetzt ist Glaube immer auch so eine Sache. Es gibt einen Glaube, es gibt Religion, die auch krank machen kann, die in eine Enge führen kann, die abhängig machen kann, die fundamentalistisch sein kann, die fanatisch machen kann. Und es gibt viele Menschen, die sagen, hey, bleib mal mit dem Glauben weg. Das sind wie so Staubsaugerverkäufer, die da den Glauben ins Gespräch bringen wollen. Ich will dich jetzt mal fragen, wie sieht für dich ein gesunder Glaube aus?
Ja, also ein gesunder Glaube, weil du jetzt auch Religion erwähnt hast, hätte für mich nichts mit Religion zu tun. Ein gesunder Glaube, uff, du meine Güte, ist eine Beziehung, denke ich so, im ersten Moment und dann auch mal eine ganz, ganz individuelle Beziehung. Gibt ja so diese
Beziehung zu Gott, oder?
Ah ja, gut, dass du das ergänzt. Das hatte ich vorausgesetzt, ja.
Ja, es ist nicht so selbstverständlich.
Ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Also es ist ja immer das Ding, ich sitze einfach auch gefangen in meinem Körper, auch sinnbildlich, kann so am besten von mir sprechen und kann nicht so gut für andere sprechen. Natürlich gibt es etliche Definitionen von Glaube. Die bekannteste, die ich sehr mag, ist im Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, was den Glauben ja so unfassbar schwierig macht, weil es dadurch kein Wissen ist, sondern ein Glauben und ein gesunder Glaube ist, wie ich denke und hoffe, dialogisch, also wenn ich es jetzt an eine Beziehung anlehne, die besteht natürlich aus Reden, aber auch aus Zuhören. Mhm. Und ja, deshalb gesunder Glaube, ich weiß gar nicht, ob er, weil du jetzt so fragst an Gott, den gibt es dann noch in anderen vermeintlichen Religionen, andere Götter oder wir machen so viel Dinge zu Göttern. Aber deswegen ist für mich, ich kann wirklich, tut mir leid, wenn jetzt hier viele Buddhisten oder Hinduisten oder sonstige da sind, ich kann jetzt gerade von meinem christlichen Glauben sprechen, wo halt Christus im Mittelpunkt steht, der für mich die einzig denkbar relevante Form ist, aber auch deshalb, wenn wir weil wenn ich an andere Religionen denke und schon an den Begriff Religere zurück verbinden, sind für mich viele andere Varianten ein größenwahnsinniger Versuch der Menschen, sich zu Gott oder im Buddhismus auch zu einem höheren Selbst zurückzuverbinden, was ich unfassbar anstrengend finde, Und weil wir sowieso nie uns genug anstrengen können, um zu Gott oder zu einem höheren Selbst zurück uns zu verbinden. Und deswegen feiern wir ja Weihnachten, weil da Gott zu uns kommt. Und zwar mitten in Kuhscheiße, in so einem Stall als Flüchtling, als dann später Verspotteter und Leidender. Und weil genau nur er weiß, was dann auch Leid ist. Und damit kann ich Gott, was halt so unfassbar ist, sogar mitten in meinem abgrundtiefen Leid begegnen und da mit ihm kommunizieren. Das meine ich mit dem Dialogischen. Und das kann ich mir auf eine gesunde Art und Weise, nach der du ja fragst, mit niemand anderem vorstellen, als mit jemand, der weiß, was es bedeutet, zu leiden und der weiß, was es bedeutet, auch Schuld auf mit Schuld beladen zu sein. Und das ist für mich irgendwie, ich habe jetzt ein bisschen den Fokus auf gesund gelegt, aber alles andere wäre irgendwie anstrengend und damit hoffnungslos. Also ich kann mir nur vorstellen, dass hier der Kollege hoffen ist hoffnungslos, nicht mit der Perspektive zitiert hat, dass sich ein Gott zu ihm in die Hoffnungslosigkeit verbunden war und dass dann Gott ist, der bis ans Limit hoffnungslos wurde, so weit, dass er sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie viel hoffnungsloser kann man denn sein? Aber in diesem Moment, in dem er dann das Beängstigende und Schwerste von allem, nämlich den Tod, überwunden hat, damit ist er für mich ein ansprechbarer Gott und damit ist für mich Hoffen eben nicht hoffnungslos.
Danke für diese Einblicke, Samuel, auch in deinen persönlichen Glauben.
Ja.
Zum Schluss, wir kommen auf die Schlussrunde. Ich gebe dir noch drei Satzanfänge, die ich dich bitte zu vollenden.
Ach du meine Güte. Ja, wurscht.
Aber wirklich nur vollenden, ja? Nur den Satz fertig machen.
Ich versuche es ja, mich zu disziplinieren.
Erster Satz. Wenn ich heute den neuen Papst etwas ins Ohr flüstern könnte, dann würde ich sagen:
Guten Appetit. Nein, es ist zu blöd.
Nee, man, was passiert? Der Koch halt, ne?
Das ja.
Lass uns weitermachen.
Bitte.
Zweiter Satz.
Ich weiß ja nicht, soll man darüber nachdenken? Oder
nee.
Das, was einem zuerst im
Denk
Kopf
nicht weiter drüber nach. Wir machen den zweiten Satz.
Man sollte schon einen Filter haben eigentlich, als Mensch. Aber soll ich drüber nachdenken oder nur das, was mir gerade im
Denk an den zweiten Satz. Nee, ist.
Oder wie machen das die anderen? Denken die drüber nach, bevor sie sprechen? Das sollte man.
Niemand denkt so viel wie du. Das ist.
Ah. Aber ja, weil das würde ich, weil dann bin ich schon wieder. Aber man kann auch als schlechtes Vorbild vorangehen. Also alles, was ich jetzt sage.
Das Spontane ist immer das Ehrliche. Ich finde das gut.
Meinst du? Ich weiß nicht.
Zweiter Satz. Daraus vor allem, darauf kommt eine. Das Schöne in Karlsruhe ist, dass es hier
so nah an Mannheim ist.
Das wollten nicht alle hören, aber okay. Und letzter Satz.
Dieses Spiel ist furchtbar. Das
jetzt wird's vielleicht noch ein bisschen persönlicher. Wenn ich in 20 Jahren auf heute zurückschaue, dann will ich sagen können:
Gott sei Dank durfte ich hier sein.
Finden wir auf. Samuel, vielen Dank. Du bist ein Hoffnungsmensch. Ich danke dir sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und ich wünsche dir alles Gute. Gottes Segen.
Den wünsche ich dir auch.
Danke dir.
Vielen Dank.
Und das wünsche ich euch auch. Alles Gute, immer ein Stück Himmel im Herzen, das euch trägt. Eine Hoffnung, die mit euch geht. Und wenn ihr mögt, dann klickt mal rein auf hoffnungsmensch.de. Da findet ihr noch mehr Inspiration, auch andere Gäste in unserem Podcast, sogar ein Buch zum drin schmökern, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch viel Freude. Und alles Gute beim Weltverändern. Tschüss.